Brief des Paulus an die Christen in Ephesus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn.
Ja, ihr lieben Mütter, auch von mir noch alles Gute zum Muttertag. Seid gesegnet, wir sind so dankbar und so beschenkt, dass wir euch haben. Mutter zu sein ist wahrscheinlich eine der höchsten Berufungen, die es gibt in dieser Welt. Vielleicht auch eine der herausforderndsten, aber ihr leistet sehr, sehr viel für das Wohl unserer nächsten Generation und auch für unsere Gesellschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, vor zwei Wochen haben wir den Epheserbrief begonnen. Wir haben uns den Absender angesehen, Paulus, Apostel durch Gottes Willen. Und wir haben gelernt, dass auch wir von Gott berufen sind, dass wir auch Gesandte sind, die er gebrauchen will. Und ich habe euch letztes Mal das Bild von einem Grabstein mitgegeben und diese Frage, was soll denn da mal draufstehen auf deinem Grabstein? Was soll so die Hinterlassenschaft, das Vermächtnis deines Lebens sein, wenn Menschen an dich zurückdenken. Gott will dich gebrauchen. Heute schauen wir uns den Empfänger an. Vers 1 heißt es weiter. Ich lese einfach nochmal von vorne. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Und dann der Empfänger, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Also an die Nachfolger in Ephesus, wobei Ephesus in einigen wichtigen Manuskripten fehlt. Deswegen habt ihr gemerkt, in der neuen evangelistischen Übersetzung kam Ephesus nicht vor. Und was uns auch auffällt an dem Epheserbrief ist, dass Paulus hier keine persönlichen Grüße an verschiedene Leute weitergibt, wie er sonst so oft gemacht hat. Und das, obwohl er ja über 2 Jahre in Ephesus gedient hat. Also es könnte sein, dass dieser Epheserbrief, wie wir ihn nennen, eigentlich ein Rundbrief war an alle Gemeinden in Kleinasien. In der Offenbarung seht ihr die aufgeführt. Und so ein Rundbrief, der weitergereicht wurde und dass da als Gruß im Prinzip steht an die Gläubigen, die in, und dann vielleicht ein bisschen Platz, sind. Und Ephesus war die Hauptstadt dieser Region mit ungefähr 250.000 Einwohnern, die wichtigste Stadt. Und vielleicht kam der Brief dorthin zuerst und, weiß nicht, vielleicht haben die das sogar eingefügt in Ephesus und so ist uns der Brief heute als der Brief an die Epheser bekannt. Aber wie auch immer, wir wissen, es ist Gottes Wort, von Gott inspiriert, an uns gerichtet, an alle Gläubigen in Christus Jesus. Also auch an dich und an mich persönlich. Und Paulus feiert in diesem Brief die Errettung, die Jesus Christus uns gebracht hat. Und er beginnt im Vers 3, wenn wir weiterlesen, erstmal mit Lobpreis. Also er sprudelt hier so richtig über von Anbetung und Lobpreis und ja, wirklich Erstaunen, und er feiert die Herrlichkeit und die Güte und den Wunderplan, Rettungsplan, den Gott für uns hat. Also er beginnt mit Gott, und er hat uns ja eigentlich auch schon in Vers 1 davon geschrieben, dass er von Gott berufen ist. Er hat sich nicht selber in diesen Dienst gestellt. Er wurde nicht von Menschen in seinen Dienst gestellt, nee, von Gott. Also er fängt bei Gott an, durch Gottes Willen. Und so ist es richtig, alles beginnt mit Gott, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, mit dem, was er für uns getan hat, mit seinem Handeln. Und wir Menschen sind dann gesegnet und reich beschenkt und wir sind erstaunt über diesen Reichtum seiner Gnade und wir reagieren in Dankbarkeit. Wir wollen ihn ehren, wir wollen ihm gefallen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also alles beginnt und alles endet bei Gott. Und das ist, wie geistliches Leben und wie geistliches Denken richtig funktioniert. Im Epheserbrief, Paulus malt uns zuerst drei Kapitel lang vor Augen die Herrlichkeit Gottes und die Güte Gottes und alles, was er in Jesus für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Und dann sagt er am Anfang vom Kapitel 4, jetzt wandelt würdig eure Berufung. Jetzt lebt es aus, wer ihr seid in Christus. Und das ist die biblische Reihenfolge. Wir Menschen sind oft viel zu humanistisch veranlagt. Und viele predigen es umgekehrt. Also viele würden hier ganz schnell durch die ersten Kapitel und dann nach Kapitel 4, wo es jetzt wirklich praktisch wird. Und so die Betonung oft zuerst, was du für Gott tun musst. Und dann, wenn du genug tust, dann reagiert Gott irgendwie auf dich. Wir nennen das Gesetzlichkeit. Und das ist ein Irrweg, der führt in den geistlichen Burnout. Nee, Gottes Modell ist umgekehrt. Es fängt bei Gott an. Wir müssen erkennen, wer wir in ihm sind, was er für uns getan hat. Und dann werden wir natürlich reagieren, weil er unser Herz berührt. Und aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus gehen wir in unsere Nachfolge und das ist wunderbar. Und wir dürfen uns auch daran erinnern, dass Ephesus eine durch und durch heidnische Stadt war. In Ephesus war der berühmte Tempel für die Artemis, war einer der größten Tempel, wenn nicht der größte Tempel, eins der sieben Weltwunder der Antike. Und diese Artemis von Ephesus, die war unter anderem eine Fruchtbarkeitsgöttin, wurde als Frau dargestellt mit ganz vielen Brüsten. Und die hatte irgendwie so ein gespaltenes Verhältnis, würde ich mal sagen, zu Männern oder zur Ehe auch. Und ihr könnt in der Apostelgeschichte Kapitel 19 nachlesen, wie hingegeben die Epheser ihrer Artemis waren. Also wir sehen da einen Mob, der 2 Stunden lang geschrien hat, groß ist die Artemis der Epheser. Die hat ihnen Wohlstand eingebracht, Tourismus, Pilger würden wir heute sagen, Pilgertourismus. Wir lesen von den Kunsthandwerkern, die da ihre Geschäfte gemacht haben. Also Götzenanbeter. Ephesus war eine heidnische Stadt und Paulus schreibt hier an Christen aus einem heidnischen Umfeld, also einem unmoralischen Umfeld, einem materialistischen Umfeld. So wie bei uns heute auch. Es passt sehr gut in unsere heutige Zeit. Und unsere heutige Kultur wird ja auch immer gottloser und verrückter und abstruser, wirklich absurder. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, die neueste Idee von unseren Sprachenmanipulierern ist, dass wir statt oder neben dem, dass wir von Müttern sprechen, dass wir auch von dem gebärenden Elternteil reden sollen. Und dann statt Muttermilch von Milch, von Menschen und von Oberkörperfütterung. Das ist echt kein Witz, das ist aus einem Leitfaden von britischen Unikliniken. Es soll ja alles irgendwie so geschlechterneutral werden, also selbst wenn du ein Kind geboren hast, gerade bist du keine Mutter. Duh. Es ist absolut absurd. Und wir machen da nicht mit als Nachfolger Jesu, also wir feiern heute unsere Mütter. Und das wird sich auch nicht ändern, egal was die Welt macht. Es ist einfach nur verrückt. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns daran erinnern, dass wir in dieser Welt sind, aber dass wir nicht von dieser Welt sind. Die Gemeinde in Ephesus war in Ephesus, aber Ephesus war nicht in der Gemeinde. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir in Christus sind. Und das werden wir lernen hier im Epheserbrief. Wer wir sind als Gemeinde Jesu. Und dann, wie wir leben in dem Licht von dem, wer wir sind in Christus. Also wer sind wir in Christus? Lasst uns weiterlesen. Den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Wer sind wir in Jesus? Heilige, und das ist parallel hier, spricht von derselben Gruppe der Menschen, Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen. Wie werde ich ein Heiliger? Indem ich der Papst oder irgendwelche Menschen heilig sprechen und dann irgendwelche Leute mich malen mit einem Heiligenschein und, weiß nicht, 10 Zentimeter vom Boden abgehoben? Nee, sondern wie werden wir heilig? Indem wir an Jesus Christus glauben. Und was bedeutet Glauben? Ist das nur was Intellektuelles? Sich Glaub an seine Existenz? So in diesem Sinn, wo manche Leute sagen, ich glaube an Außerirdische oder ich glaube an den Yeti oder ich glaube an Eskimos, obwohl ich persönlich noch nie einen getroffen habe. Aber ich glaube dran, ich glaube, dass es die gibt. So, ich glaube an die Existenz von Gott, von Jesus. Ja, das ist eine Art von Glauben, aber das ist zu wenig. Es ist eher so eine Art von Glauben, wie wenn ich zu meinem Sohn sage, ich glaube an dich, mein Sohn. Also auf gut Deutsch, ich traue dir etwas zu. Oder in der Art, wenn ich sage, ich glaube an Aspirin oder ich glaube an die Corona-Impfung. Das heißt, ich glaube an die Wirkung davon. Ich glaube, das Zeug wird mich heilen, das Zeug wird mich retten aus meiner Krankheit. Also Glaube in dem Sinn heißt Anvertrauen. Ich glaube an das Zeug, ich nehme es ein, ich vertraue mich dem an. Wir alle haben eine geistliche Krankheit, wir alle haben ein geistliches Problem. Die Bibel nennt es Sünde. Und die trennt uns und entfremdet uns von dem heiligen Gott, der perfekt ist, der rein ist. Und Sünde trennt uns auch von unseren Mitmenschen, ein Stück weit sogar von uns selbst, von unseren eigenen Idealen, die eigentlich da sind, in unseren Herzen. Und Sünde tötet uns. Und wir können sie nicht aus uns irgendwie loswerden oder abschütteln oder abarbeiten. Aber die frohe Botschaft der Bibel ist, weil Gott dich liebt, ist ja selbst in Jesus Mensch geworden. Und er hat dieses perfekte, sündenlose Leben für dich gelebt, das du nicht leben kannst. Und dann ist er statt dir an dein Kreuz gegangen und hat dort deine Schuld getragen an deiner Stelle. Und er hat dafür bezahlt mit seinem Leben. Hat sie aus der Welt geschafft. Und er ist auferstanden. Und wenn du dich ihm anvertraust, kannst du versöhnt in Gemeinschaft mit Gott leben. Wenn ich mich ihm anvertraue, das heißt, wenn ich all meine selbstgerechten Selbsterlösungsversuche loslasse das, was ich getan habe oder das, was ich tue, und mein Vertrauen von mir wegsetze auf Jesus allein. Auf das, was er für mich getan hat. Wenn ich das tue, dann gilt es, was er für mich getan hat. Und dann findet sozusagen eine geistliche Überweisung statt. Meine ganzen Schulden, meine ganze Lebensschuld wird auf Jesus überwiesen am Kreuz und sein perfektes, sündenloses, heiliges Leben wird mir zugerechnet. Und ich werde sozusagen gerecht gesprochen, heilig gesprochen, nicht vom Papst oder irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Bischöfen, sondern von Gott selbst. Ich werde heilig gesprochen. Ich werde geistlich mit Christus identifiziert. Ich werde in Christus versetzt, sozusagen. Die Bibel spricht davon, dass wir umkleidet sind von der Gerechtigkeit Jesu Christi, von seinem perfekten, heiligen Leben. Und zwar unabhängig von meinem Werken. Und das ist wunderbar. Also ihr könnt euch vorstellen, zum Beispiel so ein rosarotes Glas. Und egal, was ich in dieses Glas reinleere, ob das jetzt Wasser ist oder Milch, es wird rosarot scheinen. So die sprichwörtliche rosarote Brille, gell? Und so sieht Gott uns in Christus. Wenn du dich durch Glauben mit Jesus verbunden hast, dann sieht er dich in Jesus, durch die rosarote Brille Jesus sozusagen, zu dem er gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das gilt für dich. Gott sieht dich durch diese rosarote Brille Jesus. Du bist gereinigt, du bist geheiligt durch ihn. Und jetzt ist Beziehung möglich zwischen dir und Gott. Zwischen einer heiligen Person Gott und einer zweiten heiligen Person, das bist du. Nicht aus dir selbst, aber in Jesus Christus. Nicht durch das, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Nicht wegen dir, sondern trotz dir. Wegen Jesus allein. Weil du durch Glauben mit ihm verbunden bist und so versöhnt bist mit Gott. Du bist nicht länger ein Rebell gegen Gott, du bist nicht länger ein Feind Gottes, du bist jetzt ein Freund Gottes, sogar ein Kind Gottes. Und dazu lädt Gott dich ein. Das nennen wir das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht von dem, was Gott in Christus für dich getan hat. Und die wesentliche Frage für dich persönlich ist, hast du es schon angenommen? Gilt es für dich? Hast du dich Jesus anvertraut? Hast du dich durch Glauben mit ihm verbunden? Und wenn nicht, dann kannst du das mit einem ganz einfachen Gebet tun. Worte sind gar nicht so wichtig. Gott kennt dein Herz. Dass du ihm das bekennst, sagst, ja, Jesus, ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Sünder. Ich lade Mist in mein Leben jeden Tag. Ich habe es vergeigt. Aber Jesus, ich glaube, dass du für mich persönlich gestorben bist. Dass es für mich gilt. Und jetzt will ich mein Vertrauen auf dich setzen und auf das, was du für mich getan hast, allein. Von mir weg auf dich allein. Und will mich dir anvertrauen, ich will mich dir übergeben. Ich will ab heute für dich leben. Du sollst der Chef in meinem Leben sein. Ich will nicht länger mein Leben selbst bestimmen, sondern dir nachfolgen. Und wenn du das getan hast, dann bist du ein Heiliger. Und zwar völlig unabhängig davon, ob deine Frau oder dein Mann zustimmen würde oder der Papst oder sonst irgendein Mensch. Dann bist du ein Heiliger, heilig gesprochen von Gott, bekleidet mit der Heiligkeit von Jesus Christus. Das ist wunderbar. Und das ist die Grundlage. Deine Heiligkeit, dein Stand vor Gott, auf Grundlage von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist ein Aspekt von Heiligkeit. Also es fängt eigentlich wieder mit Gott an, wie alles. Alles fängt bei Gott an. Das ist was Gott gemacht hat. Das ist was Jesus für dich erkauft hat. Und das ist unser geistiger Stand vor Gott. Also wenn du aufstehst morgens und dich in den Spiegel schaust, kannst du sagen, guten Morgen, heiliger Günther. Also du sagst nicht Günther, du darfst deinen Namen einsetzen, sonst wäre es irgendwie schizophren, gell? Du kannst sagen, guten Morgen, Heiliger oder Heilige. Das ist die Wahrheit, das ist, wer du bist in Christus. Und dann als nächsten Schritt, als zweites, reagieren wir darauf, wer wir sind in Christus. Das Wort heilig hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist abgesondert. Also abgesondert für den alleinigen Gebrauch von Gott. Denkt an die heiligen Gefäße im Tempel zum Beispiel. Die waren abgesondert für den Gottesdienst allein. Die durften für nichts anderes verwendet werden. Genauso ist es mit uns. Wir sind abgesondert von dieser Welt für Gott. Also du bist als Heiliger jetzt ein Anbeter Gottes mit deinem ganzen Leben. Du lebst nicht länger für dich selbst oder irgendeinen Götzen, für dein Zeug, für Geld, für Ruhm, für Anerkennung, für was immer, sondern du lebst für Gott allein. Du bist abgesondert für ihn. Du gehörst Gott. Du bist für ihn, für seinen Gebrauch bestimmt. Du bist ein Gefäß, das er füllen will. Du bist ein Werkzeug, das er gebrauchen will. 1. Petrus 1, Vers 18. Da schreibt uns der Apostel Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst, das heißt freigekauft worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, also von diesem sündigen Lebensstil, wo ihr Sklaven der Sünde seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Freigekauft, erkauft, mit seinem sündenlosen, perfekten Leben, der höchste Preis, der je für irgendwas bezahlt wurde. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist die Anwendung. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Ihr gehört nicht euch selbst, ihr gehört ihm, also lebst auch für ihn. Praktisch heißt das für uns tägliche Hingabe, tägliches mich ihm zur Verfügung stellen, wenn ich mich in den Spiegel schaue morgens und sage, guten Morgen, heiliger Günther. Darf ich dran denken, okay, ich gehöre ihm. Ich will für ihn da sein. Herr, ich bin dein. Ich gehöre dir. Dir will ich Freude machen, heute durch mein Leben, durch all mein Denken und all mein Tun. Dich will ich ehren. Herr, gibt es Menschen, denen du heute durch mich dienen willst? Vielleicht meine Kinder oder meine Kollegen auf der Arbeit oder vielleicht habe ich ein Telefonat zu führen heute. Vielleicht mein Nachbar, dem ich von Jesus erzählen kann oder dem ich helfen kann. Und ich kann so an den Tag denken, okay, ich werde diese Verabredung haben und das Gespräch haben und da muss ich hingehen, diesen Menschen werde ich begegnen. Herr, ich will es für dich tun. Ich will es zu deiner Ehre tun. Ich will als dein Leib in diese Situationen gehen, heute in meinem Leben, und ich will für dich leuchten. Ich will dich anbeten, dich allein. Und der zweite Aspekt von Heiligkeit ist natürlich dieser Aspekt von Reinheit, also moralischer Reinheit, dass wir rein sind, dass wir gut sind. Und Gott hat das seinem Volk von Anfang an gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. So ist Gott, so wollen wir sein, wie der Vater, so der Sohn, wie der Vater, so die Tochter. Und ich bin heilig, weil er heilig ist und ich bekleidet bin mit seiner Heiligkeit, mit der Heiligkeit von Jesus Christus, seinem sündenlosen Leben. Das ist schon meine geistliche Position vor Gott in Jesus. Und das soll auch hier auf dieser Erde ganz praktisch schon sichtbar werden in meinem irdischen Leben. Das will ich mit meinem Leben ausdrücken. Also ich will das ausleben, was ich schon bin in Jesus. Ich will sein Leben, das in mir ist, rauslassen, und es ist heilig. Also auch das kannst du dir in Erinnerung rufen vor dem Spiegel morgens. Ich bin nicht mehr dasselbe wie der, der ich vor meiner Bekehrung war. Von dem Kirchvater Augustinus gibt es so eine Begebenheit, der hat ein eher unmoralisches Leben gelebt, bevor er sich zu Jesus bekehrt hat. Und eines Tages war er unterwegs und irgend so eine Konkubine von früher ist ihm über den Weg gelaufen und hat gesagt, hallo Augustinus. Und er hat sich umgedreht und ist weggelaufen und hat gerufen, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Du bist nicht mehr dasselbe wie der, der du vor deiner Bekehrung warst. Vorher warst du von deinem Wesen her ein Sünder. Vielleicht sogar einer, der sich bemüht hat, Gutes zu tun. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn du ein Schwein wäschst, dann wälzt es sich trotzdem wieder im Dreck. Das ist so. Warum? Weil es ein Schwein ist. Das ist die Natur von einem Schwein. Es wälzt sich im Dreck. Das ist, was Schweine tun. Das ist ihre Natur. Und so ist es mit einem Sünder, ohne Gott. Der kann nicht nicht sündigen, selbst wenn er gern möchte. Aber du bist jetzt kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger in Jesus. Vielleicht einer, der dann und wann noch sündigt, auch wenn es eigentlich nicht passt. Aber deine Natur, dein Herz hat sich verändert. Du bist jetzt ein Heiliger. Und das macht einen riesen Unterschied, oder? Weil was tut ein Sünder? Ein Sünder sündigt, ist doch klar, ne? Ist doch natürlich. Ein Hund bellt und schnüffelt am Pipi von anderen Hunden rum. Eine Katze fängt Mäuse. Ein Sünder sündigt. So ist es. Das ist die Natur. Sünde ist uns in die Wiege gelegt. Aber bei unserer Bekehrung zu Jesus haben wir eine neue Geburt erlebt. Das heißt, wir haben ein neues Leben in Beziehung mit Gott bekommen. Paulus geht so weit im Korintherbrief, dass er sagt, ihr seid eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also wir sind immer dasselbe. Da ist was neu geworden. Wir sind Heilige, wir haben eine neue Natur bekommen. Und was ist natürlich für einen Heiligen? Heiligkeit. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist natürlich. Also wir haben neue, gute, gottgefällige Impulse bekommen. Mehr noch, Gott selbst, der Heilige, hat durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung genommen. Also wir wollen in unserem Herzen das, was Gott will. Wir wollen ihm Freude machen. Und deshalb wollen wir dann auch heilig leben. Das ist die neue Natur eines Heiligen. Aber aus seiner Kraft und aus seiner Zurüstung. Vertrauen auf ihn. Abhängigkeit in Gemeinschaft mit ihm. So ist es möglich. So können wir das auch. Wir haben ein echtes Potenzial dafür, aber nur so. Wenn wir wieder in unsere Selbstgenügsamkeit zurückfallen, wieder auf uns selbst vertrauen und denken, ja, wir schaffen das. Was passiert dann? Dann fallen wir auf die Nase. Weil dann steigen wir eigentlich wieder aus unserer Berufung aus. In Christus zu sein. versuchen wir wieder unser altes Programm abzuspulen. Und das ist nicht gut. Das führt uns in die falsche Richtung. Ja, wir haben noch unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, diese sündigen Impulse auch in unserem Leben, die uns runterziehen wollen. Und da ist dieser geistliche Kampf, den wir in uns spüren. Aber Hingabe und Abhängigkeit von Jesus und Vertrauen auf Jesus, der in uns ist, durch den Heiligen Geist, das ist, wie wir ein christliches Leben leben können. Ständige Abhängigkeit ist wichtig. Wir sind keine Handys, die du einmal aufladest am Tag und dann funktionieren die unabhängig weiter. Nee, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was passiert mit einer Rebe, die vom Weinstock getrennt wird? Die stirbt sofort, die fängt sofort an auszutrocknen und zu verdorren. Die Rebe hat in sich selbst kein Leben, keine Energie, keine inneren Ressourcen. Und so ist es mit uns auch. Aber verbunden mit Jesus, im Vertrauen und dieser Hingabe an Jesus Moment für Moment, haben wir ein echtes Potenzial, ein heiliges Leben zu leben. Ich kann sündigen, wenn ich wirklich will, aber ich muss nicht mehr. Das ist der Unterschied zu früher. Ich habe in Jesus ein Potenzial, anders zu leben. Warum? Weil er mich anders gemacht hat. Ich bin kein Sünder mehr, ich bin ein Heiliger. Und Jesus lebt in mir. Ich kann Jesu Sinn haben, ich kann Jesu Herz haben, ich kann Jesu Kraft haben. Wenn ich von ihm abhängig bin, wenn ich mit ihm lebe, sage Jesus, danke, dass du da bist. Hilf mir, jetzt hier diesen Menschen zu lieben und Gutes zu tun. Tu es durch mich. Herr, gib du mir Mut, die Wahrheit zu sagen. Gib du mir die Kraft, zu vergeben. Gib du mir die Kraft, authentisch zu leben, ohne Kompromisse. Gib du mir die Kraft, freundlich zu sein, auch wenn ich mich gerade überhaupt nicht danach fühle. Gib du mir deine Geduld, gib du mir deine Barmherzigkeit. Wisst ihr, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Kraft, die ist schon in mir, in Jesus, weil er in mir ist. Und Jesus ist die Liebe, er ist die Barmherzigkeit, er ist die Geduld, er ist die Kraft in Person. Also wir müssen ihm nur Raum geben in unserem Leben, dass er sein Leben durch mich ausleben kann. Also hier, Herr, hier bin ich. Ich will dieser Handschuh sein, den du dir anziehst, durch den du dich ausdrücken kannst, durch den du jetzt andere Menschen liebst und anderen Menschen dienst. Und Herr, ich will dein Mund sein, der Ermutigung ausspricht und der Vergebung ausspricht und der Gott preist, der meinem Kind ein Lächeln schenkt. Herr, ich will dein Hirn sein, durch dass du denkst und deine Gedanken ausdrücken kannst. So funktioniert ein heiliges Leben. Und so ein heiliges Leben, so ein Leben, das ist heil. Das steckt ja schon im Wort drin. Im Wort heilig steckt Heil drin. Es hat irgendwie so einen schlechten Ruf, oder? So, oh, so heiliges Leben, das wäre irgendwie so ein, weißt du, ein bisschen langweilig, ein bisschen brüde, irgendwie so in die Richtung, so denken die Leute, gell, wenn sie, oh, die Heiligen kommen. Nee, aber es ist Lebensqualität, es ist wunderbar, so zu leben. Jesus ist gekommen, um uns heil zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag mich selbst viel mehr, wenn ich ihm ähnlich bin, wenn ich mehr bin wie er. Dann mag ich mich selbst viel besser und ihr mich auch. Also wir sind abgesondert von der Welt für Gott und er hat Gnade für uns jeden Tag neu. Jeden Moment, Moment für Moment, jeden Tag so zu leben. Seht hier im nächsten Vers, Vers 2, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das war so der typische Gruß, den Paulus verwendet hat. Und er hat hier eigentlich den typisch griechischen Gruß und den typisch jüdischen Gruß kombiniert. Also die Griechen haben gesagt, Gnade, Charis. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst, unverdientes Geschenk. Also Charis, mög dein Tag besser sein, als du es verdienst. Gnade in dem Sinn von Segen, Freude, Gutes. Vielleicht so, wenn wir sagen, guten Tag, ich wünsche dir einen guten Tag. Und ihr wisst, die Juden haben was gesagt? Shalom, Friede, Seelenfrieden. Und Paulus kombiniert das, Gnade und Frieden. Und er hat es auch immer in dieser Reihenfolge, und ich glaube, das hat auch eine Bedeutung. Immer zuerst Gnade und dann das Resultat davon ist Frieden. Denn es gibt keinen Frieden ohne Gnade. Und seht hier wieder, woher kommen Gnade und Frieden? Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also es fängt wieder bei Gott an. Getrennt von Gott gibt es keine Gnade. Getrennt von Gott gibt es auch keinen Frieden. Weil da sind wir wie Fische, die außerhalb des Wassers sind, außerhalb von dem, wofür wir geschaffen wurden. Wir sind geschaffen für Gott, für eine Beziehung, für Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du nicht bei Gott beginnst, sondern bei Menschen, bei einem Menschen, der sich zu Gott hinverdienen will, oder der Segen von Gott sich irgendwo verdienen will, der wird auch keinen Frieden haben. Oder höchstens sehr vergänglich. Vielleicht, wenn du es gerade mal geschafft hast, ein braver Junge oder ein braves Mädchen zu sein. Du denkst, oh, heute habe ich tolle, stille Zeit gehabt, heute morgens, und ich habe so viel Zeit im Gebet verbracht, wie ich es gern wollte, und ich habe in der Bibel gelesen, und ich habe anderen Menschen geholfen, ich habe es geschafft, nett zu meiner Familie zu sein. Jetzt fühle ich Frieden. Es dauert nicht lange. Sobald dir der Kragen platzt oder du verpennt hast und nicht zu deiner stillen Zeit gekommen bist oder du den Autofahrer vor dir verflucht hast auf dem Weg in der Arbeit, ja, dann ist deine selbstgerechte Heiligkeit weg und dein Friede ist auch weg. Na, wenn die Beziehung mit Gott von deiner Performance abhängig ist, dann ist die sehr, sehr unsicher. Vielleicht kennt ihr ja solche Beziehungen auch. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind und die sehr hohe Erwartungen haben und ein Stück weit kompliziert sind. Und wo du dann so wie auf Eierschalen rumtreten musst, dass du, ja, na, viele Menschen leben so mit Gott. Und das ist nicht wirklich heil, da ist kein Friede drin. Aber wenn du aus Gottes Gnade lebst, aus seinem unverdienten Geschenk, das er dir durch Jesus gebracht hat, wenn du glaubst, dass Gott dich annimmt, nicht wegen dir, sondern wegen Jesus allein. Wenn du glaubst, dass Gott dich segnet, nicht wegen dir, nicht wegen dem, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern wegen Jesus allein, ja, dann hast du Frieden mit Gott. Und zwar völlig unabhängig von dir. Dieser Friede ist beständig, weil Jesus beständig ist. Jesus gibt uns Sicherheit. Hebräer 4 heißt es, Jesus ist unsere Sabbatruhe. Wisst ihr, dass der Sabbat aus dem Alten Testament erfüllt ist in Jesus? Deswegen müssen wir Christen keinen Sabbat mehr halten. War Teil des zeremoniellen Gesetzes, das Jesus erfüllt hat, wie auch die Opfer und alles andere auch. Ist gut, dieses Muster, das er uns gegeben hat, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen, das ist echt heil für uns. Aber wir müssen keinen Sabbat mehr halten. Jesus ist unser Sabbat. Jesus ist unsere Ruhe. Hebräer 4 heißt es im Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Also ich muss nicht länger schaffen, ich muss nicht länger leisten, um angenommen zu sein, um Frieden zu haben mit Gott. Das hat Jesus schon für mich getan. Ich darf aus diesem Frieden leben. Ich darf in Jesus mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen. Ich meine, stellt euch das vor, der Thron des allmächtigen, perfekten Schöpfers dieser Welt, das ist schon ehrfurchterbietend. Und ich darf mit Freimut vor seinem Thron kommen? Ja, es ist ein Thron der Gnade, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs. Der König, der auf diesem Thron sitzt, ist dein Papa, wenn du in Jesus bist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Deine Errettung ist sicher. Deine Annahme bei Gott ist sicher. Die Versöhnung mit Gott, deine Beziehung mit Gott ist sicher. Dein Status als Kind, als Heiliger ist sicher in Jesus. Der Segen Gottes ist dir sicher. Der Himmel ist dir sicher in Jesus. Also kannst du ruhen und kannst Frieden haben mit Gott. Und ich habe das erlebt in meinem Leben. Dieser Friede mit Gott hat auch viel größeren Frieden mit anderen Menschen in mein Leben gebracht. Ich meine, ich bin noch immer ein Werkstück, das in Arbeit ist. Aber ich bin früher sehr, sehr oft explodiert und Zorn und habe meiner Familie das Leben sehr schwer gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, als ich mich zu Jesus bekehrt hatte, wow, ich bin schon lange nicht mehr explodiert. Irgendwie durch diesen Frieden, den ich mit Gott gefunden habe, hat es auch Frieden in mein Leben gebracht, mehr zumindest, mit meinen Mitmenschen. Paulus schreibt auch davon, werden wir später noch sehen, dieser Friede zwischen den Juden und den Heiden. Jesus hat diese Trennwand niedergerissen. Wir sind jetzt eins. In der Gemeinde, wir sind eins. Juden und Heiden gemeinsam. Wir sind in Christus, das ist unsere neue Identität, egal woher du herkommst. Und diese Trennung, und das war extrem, diese Trennung. Ein guter Jude wäre niemals in das Haus eines Heiden gegangen, das könnt ihr auch in der Apostelgeschichte lesen. Also null Gemeinschaft, die sind denen ausgewichen. Die haben gedacht, die sind einfach nur dazu da, um das Feuer in der Hölle irgendwie am Brennen zu halten, so Brennmaterial. Die sind für gar nichts gut. Und umgekehrt haben die Heiden von den Juden auch nicht viel gehalten. Aber in Christus ist diese Trennung plötzlich weg und da ist Friede. Und das ist wunderbar. Ne? Wir merken das in der Gemeinde. Wir sitzen hier mit Geschwistern zusammen, mit denen wir natürlich unabhängig von Jesus wahrscheinlich nie Gemeinschaft hätten. Uns vielleicht auch überhaupt nicht vertragen würden. Aber weil Jesus in unserem Leben gewirkt hat, weil wir versöhnt sind mit Gott, passiert da auch was untereinander und das ist wunderbar. Wisst ihr, durch diesen Frieden mit Gott, durch Jesus kann ich sogar noch mehr Frieden mit mir selbst haben, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten, mit meiner eigenen Selbstverdammnis, vielleicht sogar. Weil Jesus perfekt ist, muss ich nicht mehr perfekt sein. Bin sehr erinnert. Aber ich muss mich selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Ja, ich bin noch nicht so, wie ich mal sein werde. Das ist mir sicher in Jesus. Ich werde ihm gleich sein, wenn ich bei ihm bin in der Ewigkeit. Aber ich bin auch nicht mehr der, der ich mal war. Jesus hat schon Werk getan, er ist im Wirken in meinem Leben. Und wenn ich auf die Schnauze falle, wenn ich versage, dann kann ich schnell wieder aufstehen, es ihm bekennen, die Krone richten und wieder weitergehen. Aus mir selbst kann ich gar nichts anderes erwarten. Ohne ihn bin ich verloren, das weiß ich. Aber in ihm bin ich geheiligt und angenommen. Und in ihm bin ich sicher, habe ich sicheren Frieden mit Gott. Und das ist meine Hoffnung. Also ich kann von mir selbst wegschauen, ich muss mich nicht mehr so wichtig nehmen. Und seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Jeden Morgen. Aber so darf ich schnell wieder zurück an seine Hand. Oder als Rebe an den Weinstock. Und ich darf aus seiner Gnade leben. Und die hat er für uns jeden Tag neu. Ja, jeden Moment neu. Moment für Moment aus seiner Gnade. Er hat für jeden Moment deines Lebens ein Gnadenpaket. Übernatürliche Zurüstung, die du nicht verdient hast. Aber Jesus für dich. Und aus dieser Annahme, aus dieser Gemeinschaft mit ihm dürfen wir leben. Und das bringt uns Frieden. Das bringt uns Freude, die unabhängig ist von Umständen. Das bringt uns Lebensqualität. Und diesen Frieden, Frieden Jesu Christi, wünsche ich euch heute Morgen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.